Vor dem ersten Gottesdienst im Gespräch habe ich mein Gegenüber gesagt, ja, ich werde mich heute wieder mal nicht wirklich an den Kirchenkalender halten. Und hat gefragt, was, lässt du uns heute ein Weihnachtslied singen? Erst dann habe ich gedacht, Mensch, das hätten wir doch machen können. Es war vor Weihnachten, dass wir zuletzt gemeinsam singen durften. Ach, ist jedenfalls eine Freude, das endlich wieder zusammen machen zu können. Also nein, heute geht es nicht um Weihnachten, hätte ich auch drauf. Aber heute geht es eigentlich um das andere Ende von Jesu Leben. Es geht um seine Himmelfahrt. Mir ist bewusst, Himmelfahrt war vor einigen Wochen, aber es ist auch interessant zu bedenken, ich meine, Himmelfahrt ist ohnehin ein besonderer Tag, landet immer auf einem Donnerstag, was für sehr viele von uns bedeutet, dass es automatisch ein langes Wochenende gibt. Und dann haben sich die Traditionen entwickelt, dass Leute gern da in die Natur ziehen, durch den Wald gehen. Frühjahr blüht alles endlich wieder auf, die Blätter kommen und so weiter. Man freut sich da ein bisschen rauszukommen. Manche nutzen die Gelegenheit für einen kleinen Umtrunk. Manche nutzen die Gelegenheit für einen größeren Umtrunk. Aber immerhin kann man sagen, es gibt ein biblisches Vorbild dafür, dass 12 Männer ausziehen und nur 11 zurückkommen. Also, immerhin. Nun, freilich, nach dem Kirchenkalender sind wir jetzt in Trinitatis. Himmelfahrt liegt ein bisschen zurück, aber wir wollen uns dennoch nicht nehmen lassen, diese ersten zwei Kapitel von der Apostelgeschichte genauer anzuschauen, zu sehen, was uns da mitgeteilt wird. Weil, wie ich letzte Woche gesagt habe, es ging dem Lukas nicht nur darum, irgendwelche kirchenhistorische Tatsachen weiterzugeben. Er wollte es wirklich deutlich machen, worum es geht, was für einen Auftrag Jesus uns gegeben hat, wie die frühe Kirche sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Auftrag ausgeführt wird, aber auch wie an manchen Stellen Gott ein bisschen nachhelfen musste, um die Leute rauszubringen, um dahin zu gehen, um die Botschaft allen Menschen zu verkünden. Und letzte Woche haben wir in den ersten Versen von Apostelgeschichte 1 gesehen, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, oder dass er sie davon abbringen wollte, dass sie sich ständig Gedanken über Zeiten und Fristen machen. Die haben gefragt, Herr, stellst du jetzt das Reich für Israel wieder her? Und Jesus sagt, Leute, macht euch nicht Gedanken über Zeiten und Fristen. Das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass ihr Kraft bekommen werdet von dem Heiligen Geist, auf dass ihr meine Zeugen sein könnt. Anfangend hier in Jerusalem, aber bis zu den Enden der Welt. Es ist etwas ganz Bedeutendes, dass wir Kraft von dem Heiligen Geist bekommen. Und darum geht es Jesus. Darum geht es dann auch in der Apostelgeschichte. Und die Ausbreitung des Zeugnisses von dem auferstandenen Jesus, das steht im Mittelpunkt von der Apostelgeschichte. Und das ist der Kernauftrag für die christliche Gemeinde seitdem. In unserem Text für heute lesen wir von der Himmelfahrt selbst, unmittelbar nachdem Jesus seinen Jüngern Kraft vom Heiligen Geist verheißen hat. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 12. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Ich denke, eine wichtige Sache, was wir von diesem Text sehen sollen. Jesus ging weg, um wirklich da zu sein. Der Satz klingt vielleicht ein bisschen verrückt. Er ging weg, um wirklich da zu sein. Aber Jesus hatte selber zu seinen Jüngern gesagt, noch vor seiner Kreuzigung, dass es für sie gut ist, wenn er weggeht. Ich lese aus Johannes Kapitel 16, den Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn Jesus von dem Beistand hier spricht, spricht er von dem Heiligen Geist, den er seinen Jüngern unmittelbar vor seiner Himmelfahrt versprochen hatte. Aber warum ist die Himmelfahrt eigentlich wichtig? Also die Himmelfahrt ist ein Teil von einer Reihe von Ereignissen, die Gott für die Rettung der Welt im Gang gesetzt hat. Manche beschreiben also vierer Schritt für Jesu Verherrlichung: die Auferstehung, seine Himmelfahrt, das Zeugnis der Gemeinde in der ganzen Welt und seine Wiederkunft. Und mit der Himmelfahrt wird Jesus in den Himmel aufgenommen, wo er neben dem Vater herrscht. Mehr dazu gleich. Aber wir fragen uns auch immer wieder, wo ist dieser Himmel? Wo ist Gott? Das sind natürlich Fragen, über die die Gelehrten sich seit Jahrtausenden streiten. Und brauchen uns nichts vorzumachen, diese Streitigkeiten werden fortgesetzt, bis Jesus wiederkommt. Erst dann wird das irgendwann mal aufhören. Aber diese Fragen, wo ist der Himmel, wie ist das zu verstehen, so ganz einfach sind sie nun wirklich nicht. Juri Gagarin, der erste Mensch, der im Weltall gewesen ist, soll nach seiner Rückkehr gesagt haben, ich war im Weltall und ich habe Gott nicht gesehen. Das ist dann ganz plastisch festgehalten an dieser Vorstellung, dass der Himmel irgendwo da oben ist. Und ich meine, immerhin, in dem Text heißt es, dass Jesus also in den Himmel hinaufgenommen wurde. Aber wenn wir von dem Himmel reden, reden wir nicht von einem, sagen wir, geografischen Punkt oder heliografischen Punkt, also von oben, sondern wir reden eigentlich von einer anderen Dimension, die die Naturwissenschaft schlicht und einfach nicht erschließen kann. Aber es ist vielleicht besser, es sich so vorzustellen, dass der Himmel nicht irgendwo ganz weit oben oder ganz weit da draußen ist. Da bekommen wir den Eindruck, dass Gott von irgendwo ganz weit weg schaut, na, was machen die denn da? Aber wir wissen von den biblischen Texten, dass Gott ganz nahe ist. Und ich denke, es ist besser, wenn wir uns das so vorstellen, dass ja, der Himmel, dieses Reich Gottes, also dieser Bereich, wo er ganz anders vorhanden ist, es ist diese andere Dimension, die sehr nah an uns ist. Aber es ist, als wäre da ein Vorhang dazwischen. Ein Vorhang, den wir nicht zurückziehen können. Aber es ist interessant, wenn man in die Bibel schaut, wie Gott das immer wieder getan hat. Der Prophet Jesaja hat in seinem Buch geschrieben, wie er Gott im Tempel gesehen hat. Er war im Tempel und plötzlich hat er eine Vision von Gott. Der Saum seines Gewandes hat den ganzen Tempel ausgefüllt. Er hat Seraphinen gesehen, die Gott ständig Lob gesungen haben. Er war im Tempel, aber Gott hat den Vorhang zurückgezogen, dass Jesaja diese andere Dimension sehen konnte. Und wenn wir dann in die Offenbarung schauen, sehen wir, dass Johannes auf der Insel Patmos war. Er sagt, ich saß da am Sonntag, hörte was hinter mir, drehte mich um und boom! Er hat so vieles gesehen, was menschliche Augen sonst nicht zu sehen bekommen. Gott hat den Vorhang zurückgezogen und ihm einen Einblick darin gegeben. Der Professor Michael Herbst, der ist Theologieprofessor an der Universität Greifswald, und der hat das mal in einer Predigt so gesagt. Jesus ist nicht einfach weg. Er ist vor allem nicht weit weg. Er ist in jener ganz anderen Wirklichkeit Gottes die für uns unzugänglich ist, die aber zugleich ganz nah unser Leben umgreift und umfasst. Es ist eine Dimension, wo wir nicht einfach hintreten können, aber doch ist Gott uns ganz nah. Jesus ist gegangen, um wirklich da zu sein. Er ist nicht weit weg und er kennt, er sieht, was für Herausforderungen uns im Alltag begegnen. Das, was uns das Leben schwer macht, das, was uns Freude macht. Er sieht das, weil er ist nicht weit weg. Es ist nicht nur, dass er es selber alles vor 2000 Jahren erlebt hat, etwas, was für uns auch so ganz weit weg wirkt, sondern er ist auch jetzt ganz nah. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den ich heute betonen möchte, was wir in diesem Text auch finden. Halte die Treue zu ihm, denn er kommt wieder. Nun, viele Leute spotten darüber. Er hat es in 2000 Jahren nicht geschafft, wiederzukommen. Also Leute, gebt's auf. Witzig an der Stelle ist, dass der Apostel Petrus schon auf solche Einwände geantwortet hatte. Wenn man im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9 schaut, findet man, der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Vorhin hatte ich davon gesprochen, dass manche sehen so eine Vierer-Einteilung der Verherrlichung Jesu mit Auferstehung, Himmelfahrt, das Zeugnis der Gemeinde und mit der Wiederkunft Jesu. Mit seiner Auferstehung hat Jesus unseren ultimativen Feind besiegt, den Tod. Und mit seiner Himmelfahrt hat Jesus biblische Prophetie vom Alten Testament erfüllt, indem er neben den Vater intronisiert wurde. Wenn man im Alten Testament bei dem Propheten Daniel schaut, Daniel ist so ein geniales Buch, weil die erste Hälfte, also Leute, die sich in der Bibel auskennen, Leute, die länger in eine Gemeinde gegangen sind, die erste Hälfte vom Buch Daniel, das kennen sie. Also Daniel in der Löwengrube und die drei Männer im Feuerofen. Aber wenn du in die zweite Hälfte von dem Buch kommst, da schrecken die Leute zurück. Wow, was? Was steht denn da? Es sind verschiedene Visionen, verschiedene Male, dass der Vorhang zurückgezogen wurde, die Daniel da beschreibt. Und im Kapitel 7 finden wir, ja, für unser Verständnis mindestens eine recht eigenartige Erzählung, wie verschiedene Tiere aus dem Meer kommen. Diese Tiere sind so Mischwesen, die also praktisch wie verschiedene Tiere zusammengestückelt sind. Und einfach als Wort der Erklärung, diese verschiedenen Tiere stehen für verschiedene Weltreiche, die das Volk Gottes unterdrückt haben. Und also ein Tier ist noch schrecklicher als das Tier davor. Und dann auf einmal finden wir, dass diese Tiere besiegt werden. Und dann kommt in Daniel 7 die Verse 13 und 14. Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte zu dem Hochbetagten, das ist Gott, und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Ja, da kam einer mit den Wolken. Und wie ist Jesus in den Himmel aufgenommen worden? Mit einer Wolke. Nun, in Bibelstunden über das Buch Daniel und auch über die Offenbarung habe ich mehrfach darauf hingewiesen, Wolken brauchen wir nicht als ein himmlisches Moped zu verstehen. Das ist kein Verkehrsmittel. Sondern denken wir ganz kurz über die anderen Stellen nach, wo wir von Wolken hören. Gott führte das Volk Israel durch die Wüste am Tag durch eine Wolkensäule. Gott kam in eine Wolke auf dem Berg Sinai, als er Mose das Gesetz gegeben hat. Im Neuen Testament finden wir, dass Gott bei Jesu Taufe aus einer Wolke gesprochen hat. Und wiederum bei Jesu Verklärung hat er aus einer Wolke gesprochen. Also die Wolke ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart, aber auch für seine Macht. Und es geht dann, wenn diese zwei Engel zu den Aposteln sagen, ihr werdet ihn genauso kommen sehen, es geht weniger darum, dass da Wolken als Verkehrsmittel benutzt werden, wie das direkt aussehen wird, sondern vielmehr das deutliche Zeichen, dass er in Gottes Vollmacht kommt, dass er als König und Herrscher kommen wird, dass er die Macht des Himmels hat. Aber was steht zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Dort ist unser Auftrag. Das Zeugnis der christlichen Gemeinde in aller Welt zu tragen. Darum geht es in der Apostelgeschichte. Und diese Geschichte wird bis heute fortgeschrieben. Nach wie vor haben wir den Auftrag, diese Botschaft in die Welt hineinzutragen, Menschen von der Gnade Gottes zu erzählen, von der Vergebung, die wir in ihm, die wir in Jesus Christus empfangen. Und in dem wir diese Botschaft weitertragen, verherrlichen wir Jesus, unser Herr. In Apostelgeschichte 1, 7 und 8 hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, dass es ihnen nicht zusteht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater festgelegt hat. Aber sie werden Kraft empfangen von dem Heiligen Geist, um Zeugen zu sein. Ich denke, wir Menschen sind von Natur aus ungeduldige Wesen. Wir hätten es gern, also lieber gestern als morgen, dass Dinge in Erfüllung gehen, dass wir den Abschluss von etwas sehen, dass wir uns nicht mehr fragen müssen, wie wird das denn, was ist denn nun, sondern wir hätten es gerne alles gelöst und aufgelöst und weiter geht's dann. Und wie viele Menschen verlieren sich in ihre Ungeduld. Wie viele Menschen haben versucht auszurechnen, wann Jesus wiederkommt? Unzählige Menschen, unzählige Gruppen haben ihre Rechnungen angestellt und die haben dies und jenen Vers von, gerade von der Offenbarung genommen. Und es ist manchmal unglaublich kreativ, wie sie diesen Vers hier nehmen und den Vers dort und das alles zusammenstückeln. Dann finden sie genau den Koeffizient und den Faktor, wo sie genau das Datum rausbekommen, wann Jesus wiederkommen soll. Ist nur das Problem, dass Jesus da nicht mitmacht. Jesus hat selber gesagt, ihr kennt weder die Zeit noch die Stunde. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, es steht euch nicht zu, diese Zeiten und Fristen zu erfahren. Scheinbar ist Jesus etwas viel, viel wichtiger als das Datum, wann er wiederkommt. Und ich bin überzeugt, dass es ihm unendlich viel wichtiger ist, dass wir die Treue zu ihm halten, dass wir weiterhin Zeugen sind in dieser Welt, dass wann auch immer er kommt, dass möglichst viele Menschen von ihm gehört haben und ihn angenommen haben, ihm nachfolgen. Wie viele Gleichnisse hat Jesus erzählt, in denen er erzählt von einem König oder einem Herr, der weggeht irgendwo und die Diener, die zurückgeblieben sind, wissen nicht, wann er wiederkommt. Aber es wird erwartet, dass sie bereit sind, wenn er wiederkommt. Das ist unser Auftrag. Lassen wir uns nicht von der Ungeduld überwältigen, sondern halten wir die Treue zu dem Auftrag, den er uns gegeben hat, um ihn zu verherrlichen und um selber immer mehr seine Gnade darin zu erfahren. Jesus ist wieder in den Himmel gegangen, aber es kommt der Tag. Wir wissen nicht wann. Aber er hat es versprochen Und daher dürfen wir ganz sicher sein, er kommt wieder. Für dich und für mich. Amen.